Hört ihr mich gut? Versteht ihr mich gut? Sehr gut. Funktioniert der? Cool. Ja, ihr könnt jetzt leider nicht die Folien sehen, die hier sind, da oben. So. Ist aber nicht so wichtig. Ich habe da nur ein paar Stichpunkte drauf. Hilft manchmal, um folgen zu können. Aber ich hoffe, ihr könnt mir auch so folgen, ohne jetzt die Folien zu sehen. Mein Thema heute ist Großzügigkeit gegenübergestellt von Egoismus. Anhand von Johannes 12, die Verse 1 bis 8, diesen Abschnitt möchte ich heute mit euch betrachten. Bevor ich aber anfange, möchte ich euch eine kurze Geschichte zum Einstieg erzählen. Und zwar handelt diese Geschichte von einem Mann, der mit seiner Familie ein Haus ersteigert hat. Ihr seht das vielleicht hier noch kurz, hier ist noch ein Bild da oben. Das ist nicht so eine Bruchbude, wie es da oben aussieht, aber war schon eine gewisse Bruchbude, sage ich mal so. Und sie wussten schon, bevor sie die Zwangsversteigerung gemacht haben, oder wussten sie schon, dass sie einiges investieren mussten, hatten das auch in den Krediten und sowas berücksichtigt und haben das mitgeplant. Und dann passieren auch Wunder bei der Zwangsversteigerung, dass sie das Haus für einen relativ guten Kurs bekommen. Aber schon kurze Zeit später danach fangen die Probleme an. Der das Haus bewohnt, zieht nicht aus. Und sie haben einen Kampf von 6 bis 7 Monaten, wo sie darum kämpfen, in dieses Haus reinzukommen, aber nicht reinkommen. Und verlieren dadurch schon einige tausend Euro. Nach den 7 Monaten schaffen sie es dann doch, reinzukommen und müssen dann aber feststellen, dass der Marder das komplette Dach zerfressen hat und das komplett neu gemacht werden muss. Und da sind einige 10.000 Euro, die dann da reingesteckt werden müssen. Sie sagen sich, okay, wir haben ja Reserven, das schaffen wir und packen wir. Und sie hatten viel Unterstützung von Freunden und haben das geschafft. Ein Jahr später stellt sich heraus, dass das Haus keine Drainage hat. Und wiederum sind einige 10.000 Euro zu investieren und langsam geht es an die Reserven und es ist nichts mehr da nach der Investition. Aber haben halt Freunde, die ihnen helfen, jetzt in Eigenleistung die restlichen Sachen anzugehen. Es geht jetzt einfach immer nur Stückchen für Stückchen. Jedes Jahr sparen sie etwas und jedes Jahr investieren sie wieder neu, um das fertig zu kriegen. Aber nach 1-2 Jahren merken sie, dass sie langsam frustriert werden und neidisch zu anderen rübergucken, die ein fertiges Haus haben, die vielleicht nicht so viel Probleme haben. Dass sie merken, sie wollen einfach nicht mehr, sie haben keine Kraft mehr dafür. Und besonders der Mann merkt dann, dass er, was er nie gedacht hätte, doch ein ziemliches Problem mit Geld hat. Ich breche mal eben die Geschichte hier ab, um mit euch jetzt den Text zu lesen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Und zwar Johannes 12, Verse 1 bis 8. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente. Und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, den Jesus später verriet: Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses halten. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Soweit der Text von heute. Es ist ja relativ klare Geschichte, also ist jetzt nicht groß, was am rumzurätseln. Und ich möchte eigentlich heute mit euch mir die drei Hauptpersonen dieser Geschichte genauer angucken. Das ist einmal der Judas, einmal die Maria und einmal Jesus. Und mir einfach genau angucken, wie die Leute in dieser Geschichte, in dieser Erzählung reagieren. Fangen wir mit dem Bad Boy dieser Geschichte an. Und zwar ist das der Judas. Wir sehen, dass ihm die Handlung von Maria ziemlich aufstößt. Und er kritisiert sie ziemlich harsch vor allen anderen. Was vergeudet sie, dieses Parfüm? Dieses Geld hätte man noch viel besser verwenden können. Wenn nun jetzt dieser Vers danach fehlen, oder die zwei Verse, oder diese zwei Sätze danach fehlen würde, könnte man meinen, dieser Mensch, der denkt mit. Dieser Mensch, der achtet wirklich auf andere. Und alle anderen, die an dieser Geschichte teilnehmen, die haben diese zwei Verse nicht, müsst ihr euch vorstellen. Sie denken sicher mit, Mensch, Judas, der ist aber geistlich. Der denkt an andere. Was macht die Frau einfach für bescheuerte Sachen? Die ist wohl ein bisschen zu emotional geworden. Ein bisschen sind die Gäule durchgegangen. Aber der Bibel ist wichtig aufzuklären, worum es Judas eigentlich wirklich geht. Sie zeigt uns ganz klar die Motive, die hinter diesen Sätzen sind. Und stellt Judas in kein gutes Licht. Er zeigt Judas Egoismus in vollen Zügen. Es geht ihm nicht um die Arme, wie er ausspricht, sondern in sein Herz geguckt geht es nur um ihn. Er denkt daran, was er, wenn 300 Denare in der Kasse wären, daraus nehmen könnte. Die Frage ist natürlich, warum ist Judas ein Dieb geworden? Finden wir keine direkte Antwort in der Bibel. Man könnte sich vorstellen, alle Jünger waren ja gewissermaßen auf Posten aus. Ja, sie gingen ja schon davon aus, dass wenn Jesus an die Macht kommt, dass sie davon partizipieren würden. Vielleicht brauchte Judas noch ein zusätzliches Fangnetz, dass er sagt, okay, wenn das mit Jesus dann nicht so gut wird, dann habe ich zumindest was, ein paar Rücklagen. Dann habe ich eine gewisse Sicherheit. Wenn der dann doch umkommt, dann kann ich mir wenigstens ein ganz gutes Leben machen. Aber davon finden wir nichts an seinen Motiven. Also ist das einfach reine Spekulation. Aber die Tatsache ist, er ist ein Dieb. Er guckt nur darauf, was für ihn was bringt. Kommen wir zur zweiten Person, Jesus. Jesus ist in dieser Geschichte nicht der Agierende. Jesus reagiert nur. Er lässt Maria gewähren und sich salben von ihr. Er greift nur dann ein, als Judas Maria vor allen anderen fertig macht. Und er weist Judas dann sehr behutsam, oder was heißt behutsam, er weist sie einfach in seinen Schranken. Und er erklärt diese Tat von Maria, dass es im Hinblick auf sein Begräbnis gemacht worden ist. Was mich aber am meisten an Jesus erstaunt, ist die Tatsache, dass er Judas nicht vor allen anderen zusammenfaltet. Er ist der Einzige in dieser Geschichte, der diese zwei Zwischensätze zu diesem Zeitpunkt weiß. Er ist der Einzige, der weiß, dass Judas der Dieb ist. Und das Einzige, was er macht, ist, er sagt, Judas, nein, stopp. Ich erlaube dir nicht, diese Tat der Maria irgendwie schlecht zu machen. Und Jesus weiß, dass Judas ein Problem mit dem Geld hat. Er weiß, dass er ein Egoist ist. Er weiß das alles. Und trotzdem gibt Jesus ihm die Kasse. Das war, glaube ich, ich vermute mal nicht, dass das ein demokratisches Abstimmen war, wer denn unter den Jüngern die Kasse verwaltet. Ich glaube schon, dass Jesus als Rabbi, als Lehrer schon die Möglichkeit hatte zu bestimmen, wer die bekommt. Das steht natürlich auch nirgendwo da, aber Demokratie gab es zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so, wie wir sie heutzutage kennen. Und ich finde, hier zeigt sich eine Eigenschaft Gottes. Er weiß das alles und manchmal gibt er uns halt so Prüfsteine ins Leben. Er gibt dem Judas die Kasse, damit er daran wachsen kann. Wir lesen in 1. Korinther 10, Vers 13, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Oder Jakobus 1, Vers 2 und 3. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt er Standhaftigkeit hervor. Gott arbeitet mit uns bewusst so, dass er manchmal uns in Dinge reinstellt, die ein Prüfstein für uns sind. Das war beim Judas jetzt gerade die Kasse. Aber er wird es niemals zulassen und hätte es auch beim Judas nicht gemacht, wenn er das nicht bestehen hätte können, wenn er nicht damit hätte rauskommen können. Und so ist Gott. So ist Jesus. So zeigt sich Jesus einfach die Eigenschaften seines Vaters, uns Menschen. Kommen wir zu Maria, Person 3. Sie, die Jesus unglaublich großzügig beschenkt. 300 Denare war ein Jahresgehalt von Parfüm in einem Nu verschüttet. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr könnt ja mal Augen zumachen. Stellt euch mal vor, was ihr jetzt gerade so im Jahr verdient. Und das schüttet ihr jetzt euren Nachbarn über die Füße. Das ist ein Geschenk. Und es ist einfach weg dann. Es ist einmal gegeben und es ist dann weg. Warum hat sie das gemacht? Hat sie das hat sie verstanden, was Jesus dann sagt im Anschluss zu dem Begräbnis? Auch das finden wir nicht. Aber ich vermute eher nicht. Ich vermute eher, dass sie es einfach aus vollkommener Dankbarkeit Jesus gegenüber getan hat. Sie hat kurz Zeit vorher ihren Bruder zurückbekommen, der tot war und wo sie dachte, sie hätte ihn verloren. Und ein paar Tage vorher oder ein paar Wochen vorher, man weiß es nicht so ganz genau, bekommt sie ihn wieder. Und ich glaube, sie ist einfach so dankbar, dass sie sich über alle Konventionen hinwegsetzt und diese Dankbarkeit äußern muss. Ja, also unverheiratete Frau nähert sich unverheiratetem Mann, schlecht, wäre damals nicht gegangen. Sie salbt ihn, sie trocknet mit ihren offenen Haare, auch schlecht, die Füße ab. Die hätten eigentlich wahrscheinlich geflochten oder verdeckt werden sollen zur damaligen Zeit. Das ist wahrscheinlich schon generell von dieser Handlung her den konservativen Juden auf die Füße gefallen. Aber Jesus lässt einfach alles da beiseite und weiß, ihre Dankbarkeit muss raus und ich lasse sie gewähren. So weit, so gut. Was heißt das jetzt für uns, für die Praxis, für heute? Das eine, was man sagen könnte, ist, wenn man sich Judas anguckt, habe ich persönlich andere Christen schon mal beurteilt und oder verurteilt für das, was sie machen wie sie ihren Glauben ausleben? Sind die einen vielleicht zu gefühlsbetont, die anderen zu schwärmerisch, die einen zu konservativ, die anderen zu charismatisch? Wie oft erhebe ich mich über die Leute in meiner Gemeinde und beurteile, was sie machen und wie sie ihren Glauben ausleben? Das ist eine Frage, die diese Geschichte an uns stellt. Und welche Motive habe ich dahinter? Erhebe ich mich da über andere, weil ich vielleicht selbst in meinem Glauben unsicher bin, weil ich eigene egoistische Motive habe? Das wäre eine Frage, die wir uns stellen können hier. Und die sich jeder persönlich einfach auch hier und zu Hause stellen muss und sich fragen muss, wie stehe ich mit den Christen um mich herum? Warum beurteile ich sie vielleicht? Aber mein größter Punkt oder mein Punkt, den ich auch in der Geschichte am Anfang eingeführt habe, ist das Thema Finanzen. Das Thema Geld und wie gehe ich persönlich damit um? Denn das Geld ist oft eine viel größere Versuchung, wie wir meinen. Diese Geschichte vom Anfang, wahrscheinlich haben sie einige von euch wiedererkannt, ist meine persönliche Geschichte. Das ist unsere persönliche Geschichte, die Geschichte unserer Familie mit dem Haus in Jeneken, wo Gott mir auf eine ganz liebevolle Art und Weise gezeigt hat, Mensch, Junge, du hast auch noch so ein paar Baustellen in deinem Leben. Und auf eine ganz liebevolle Art und Weise mir gezeigt hat, dass ich viel Neid und viel so Statussymbole brauche oder mein Ego daraus ziehe. Und es mich dahin gebracht hat, 2018, 2019, als diese Phase so am ärgsten war, am schlimmsten, dass ich mich unbedingt mit diesem Thema auseinandersetzen wollte oder musste, weil Gott einfach seinen Finger draufgelegt hat. Nicht so, oh, du musst jetzt aber hier mal gucken, sondern einfach ganz liebevoll. Und das Interessante ist, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist, dass die Bibel unglaublich viel über Finanzen spricht und unseren Umgang damit. Und wir predigen kaum über das Thema oder gar nicht. Ich gebe auch zu, es ist eine Gefahr, weil man sich entweder recht schnell auch damit irgendwie profilieren möchte. Das möchte ich aber nicht. Also ich hoffe, mit der Geschichte auch euch zu zeigen, ich sitze im gleichen Boot wie vielleicht jeder oder von euch. Aber die Bibel hat im Neuen Testament ungefähr 500 Verse über Gebet, 500 Verse über Glauben, aber circa 2000 Verse über Besitz und Geld. 16 der 38 Gleichnisse von Jesus sprechen über das Thema Besitz. Und das zeigt einfach, wie wichtig dieses Thema Gott ist. Denn es kann ganz schnell zu unserem Gott werden. Ein Buch, das ich dazu diesem Thema gelesen habe, steht, die Größe unseres Glaubens können wir an unserem Bankauszug ablesen. Fand ich ein sehr treffender Vers. Könnt ihr euch ja nachher mal euren Bankauszug angucken und mal überlegen, wie groß euer Glaube ist. Denn die Frage ist, baue ich mir meine Sicherheit auf meinen Besitz oder auf mein Vermögen? Bin ich darauf fixiert, immer mehr zu besitzen, immer größere Urlaube zu machen, immer tollere Reisen, keine Ahnung, immer größere Autos, immer tollere Dinge zu besitzen? Oder was ist mir da echt wichtig? Wenn ihr jetzt von mir erwartet, ich mache euch jetzt hier ein Regelwerk und ihr sagt euch jetzt, das und das müsst ihr tun, dann werdet ihr davon frei. Nein, werde ich nicht machen. Ich werde euch ein bisschen von mir persönlich erzählen und ihr müsst selber überlegen, wie ihr mit dem Thema umgeht. Denn das Wichtigste, und das am Anfang steht, ist einfach die Frage, habe ich damit ein Problem oder habe ich nicht? Was ich ja nicht will, ist, ich will euch ein Problem einreden. Vielleicht gibt es auch Leute, die einfach kein Problem damit haben, dann ist das gut. Bei mir war es aber so. Und als ich mich mit der Bibel beschäftigte, wurde es mir ganz klar, hey, prüf einfach nochmal deine Finanzen. Und ich habe dann alles zusammengeschrieben, was wir so an Einkommen haben, habe geguckt, was wir an Spenden haben. Und ich dachte immer so, oh, ich bin ja ganz gut. Und Durchs Bibelstudium war mir aber auch diese Zahl 10% total wichtig geworden. Sage, ich möchte 10% fest einfach Gott geben. Und habe dann gemerkt, okay, ich bin da noch ein bisschen etwas von entfernt. Und habe dann einfach mein Gehalt, Tagesgehalt, unser Kindergeld, alles, was grün im Kontoauszug ist, habe ich einfach mal aufeinander addiert, mal 10%. Und das habe ich gesagt, will ich jetzt einfach Gott fest geben. Und dann haben wir unsere Bank, also Überweisung, alles angepasst, der Gemeinde und private Spenden und so weiter und so fort. Und haben gesagt, und ich habe sogar noch 10 Euro mehr drauf getan, weil es passte einfach als runde Summe. Und habe mir dann selbst auf die Schulter geklopft und dachte, ich bin gut. Interessanterweise meinte Gott dann, und davon wusste ich nichts, im nächsten Monat uns direkt 40 Euro mehr Kindergeld zu geben. Somit waren die 10 Euro wieder hinfällig. Und ich habe einfach gemerkt, wie Gott sich einfach nichts schenken lässt. Das war 2019. Und in Malachi 3, Vers 10 steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich dann doch dann darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht das Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich muss ganz beschämt sagen, das ist in den letzten 2 Jahren wahr geworden. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Dagi hat eine Gehaltserhöhung bekommen. Selbst in den Zeiten, wo man sagte, okay, jetzt wird es gerade ein bisschen eng bei der Kurzarbeit. Also weil ich musste ja 2 Monate Kurzarbeit machen. Und dachte, okay, was wird denn da jetzt? Auf einmal kam Geld aus Quellen, die ich nie erwartet hätte. Von VW, die hatten ja einen Schummelmotor verbaut. Wir hatten uns da einfach so einer Sammelklage angeschlossen. Nicht groß was erwartet. Und zack, bums, hatten wir auf einmal ein paar tausend Euro mehr und ich hatte nie Mangel, sondern im Gegensatz, ich bin gesegnet worden über die Maßen. Das Erstaunlichste im letzten Jahr war, dass ein Nicht-Christ uns 1000 Euro geschenkt hat. Und du denkst so, Gott, was ist das? Das, was du in deinem Wort schreibst, dazu stehst du. Und es kommt Geld aus Quellen, wo wir nie erwarten würden, dass daraus was kommt. Bin ich über den Berg? Habe ich das Problem jetzt im Griff? Nein. Das war der erste Schritt meines Glaubens, ein erster Glaubensschritt, den ich erkannt habe, wo ich sage, da möchte ich Gott treu sein, da möchte ich einfach ihm gehorchen. Und gerade diese Woche kann ich euch gerne eine Geschichte erzählen, wo es halt wieder 4 Tage, 5 Tage gedauert hat, bis ich bereit war. Am Sonntag habe ich von einer Freundin aus Costa Rica, das ist nicht die Renate, die auch hier schon mal war, sondern eine andere Freundin aus Aachen, die auch in Costa Rica diese Kinderarbeit macht. Ich bin da ein Newsletter-Verteiler. Und sie schrieb von einer Freundin, die schwer krank ist, einen Tumor hat und eine verstopfte Vene. Und in Costa Rica sind die Krankenhäuser wegen Corona einfach komplett voll. Und sie schrieb einfach nur, diese Frau braucht 15.000 Euro für 2 Operationen. 15.000 Dollar, Entschuldigung. 11.000 Dollar hat sie schon zusammen. Bitte betet, dass die 4.000 Dollar noch zusammenkommen. Ja, ich bereite die Predigt vor, lese diesen Newsletter und ich merke, wie Gott mich piekst und sagt, ja, hier, du hast doch Geld auf deinem Konto. Wie wär's? Und es fängt wieder an zu kämpfen in mir drin. Ja, aber Gott, ich spare das doch gerade, damit wir unsere Einfahrt irgendwann mal fertig kriegen und so weiter und so fort. Und es brauchte 5 Tage, bis ich sagen konnte, Gott, am Freitagabend oder Freitag nach der Arbeit, ich bin bereit, dir was zu geben dafür. Schrieb am Freitag nach der Arbeit dann der Frau die E-Mail und sagte halt, hier, kannst du mir deine Kontodaten schicken? Ich würde gerne einfach etwas dazu geben. Freitagabend um 10:30 kam dann sogar noch eine E-Mail und hieß, ja, hier, sag mir noch Bescheid, die OP soll nächste Woche stattfinden. Und ich sage, okay, ja, mache ich. Samstagmorgen nach dem Brötchen, also beim Brötchen holen um 7:45 kriege ich die nächste E-Mail von ihr. Ich sage den Überschrift, aber wollte die im Netto nicht lesen. Bin ich also nach Hause gefahren, öffne diese E-Mail steht da drin, Halleluja, preis den Herrn. Der Tumor ist weg, die Frau ist geheilt. Du brauchst nichts mehr zu überweisen. Und ich fühlte mich an dieser Stelle und in aller Ehrfurcht so ein bisschen wie Abraham, der seinen Sohn opfern wollte. Und Gott macht eine super tolle Lösung mit dem Stein, mit dem Bock, der sich mit seinen Hörnern in den Strauch verfängt. Und ich war einfach nur beschämt, dass ich sagte, Gott, es tut mir einfach leid. Du hast so viel mehr Möglichkeiten. Du brauchst nicht meine 4.000 Euro oder 4.000 Dollar. Du kannst einfach so viel mehr. Und ja, wir können uns entscheiden, entweder dabei zu sein und großzügig zu sein, oder wir können einfach haben, haben, haben und auf uns nur achten. Es kommt nämlich nicht auf die Höhe an, die ihr gebt, oder ob das 10%, 5% oder sonst was ist, sondern es kommt darauf an, ob ihr bereit seid, alles vor Gott zu stellen. Und für einen ist es vielleicht das Geld, für den anderen ist es vielleicht der Sohn, für den Abraham wie beim Abraham. Für den einen ist es vielleicht das Haus, für den anderen ist es vielleicht die Gesundheit, für den einen ist es keine Ahnung. Es ist die Entscheidung, entweder für sich die Sachen zu behalten oder freiwillig aufzugeben, weil alles für ihn ist. Es ist die Entscheidung, ob ich bereit bin, mein ganzes Leben ihm zu geben oder immer noch Dinge festhalten möchte. Und das ist eure Entscheidung. Das ist meine Entscheidung. Das ist die Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Und das Schöne ist, dass Gott uns an die Hand nimmt. Wie bei Judas faltet er uns nicht zusammen, wenn wir es mal wieder nicht schaffen, wenn wir merken, okay, hier ist noch ein Fleck, den möchte ich aber für mich behalten. Sondern er nimmt uns an die Hand und führt uns in die nächste Situation, wo wir vielleicht wieder merken, ja, hier, da habe ich einfach ein Problem mit Gott und ich will es dir geben. Und manchmal schaffe ich es und manchmal schaffe ich es nicht. Und ich möchte einfach euch ermutigen, da dran zu bleiben. Ermutigen, wieder ein Stückchen mehr von eurem Leben Gott zu geben. Denn er ist es wert und würdig. Es steht in Matthäus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zuteil werden. Wenn wir danach trachten, dann werden wir keinen Mangel haben. Auch wenn uns die Welt das manchmal so vorhalten möchte. Genau, Amen.